Guten Morgen, liebe Geschwister. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen von gestern Abend. Aber nein. Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 16 bis 24. Erste Buch Mose, Kapitel 3, Verse 16 bis 24. Wer eine Bibel dabei hat, der kann das mit aufschlagen. Und zur Frau sprach er, also Gott spricht zu Eva: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Nach dem Sündenfall hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Nach dem Sündenfall hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Und vom Predigttext her kann man das ganz grob gliedern. Es gibt bestimmte Folgen, die betreffen besonders die Frauen. Die Männer sind mit betroffen. Es gibt Folgen des Sündenfalls, die betreffen vor allem die Männer. Auch da sind die Frauen mit betroffen. Und beide zusammen sind aufgerufen, sich auf die Gnade zu besinnen, die Gott ihnen nach dem Sündenfall anbietet. Und beide müssen einfach damit leben, dass sie jetzt jenseits von Eden leben. Sie müssen darauf achten, welchen Weg Gott aus ihrer Misere bahnt. Der erste Punkt: Gericht und Gnade für die Frauen. Sie werden unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen, aber zu ihrem Wohl hält Gott die Ordnung der Ehe aufrecht. Gericht und Gnade. Vers 16. Zur Frau sprach er: Ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. In dem, was Gott zur Frau sagt, kommt der Fluch nicht offen zur Sprache. Oder vielleicht hier schon mal vorweg gesagt: Gott verflucht nicht die Menschen. Es war vorher vom Fluch über die Schlange die Rede. Weder die Frau noch der Mann werden verflucht. Fluch ist in der Regel in der Bibel etwas Endgültiges. Wenn Gott etwas verflucht, dann ist das endgültige Gericht schon beschlossene Sache. Und das ist im Blick auf die Menschen nicht der Fall. Wir kennen zwar dieses Wort vom Sündenfall, ne, und das ist ein gravierendes, schwerwiegendes Ereignis am Anfang der Menschheitsgeschichte, aber es ist kein Fall ins Bodenlose. Es gibt im Gericht Gnade. Vielleicht erst einmal das Gericht. Auch, es ist kein endgültiges Gericht. Da ist die Rede von der Mühsal der Schwangerschaft der Frau. Ja, so wie das uns in der Urgeschichte berichtet wird, haben Adam und Eva vor dem Sündenfall keine Kinder gehabt. Das heißt, wir wissen nicht, wie es gewesen wäre mit der Schwangerschaft vor dem Sündenfall. Es gibt Ausleger, die spekulieren viel darüber, ob sich möglicherweise nach dem Sündenfall etwas an der Anatomie der Frau verändert hat. Ich halte das für fruchtlose Spekulationen. Es wird hier keine naturkundliche Erklärung dafür gegeben, warum Kinderkriegen in dieser Welt mit mancherlei Gefahren verbunden ist. Das wird hier theologisch erklärt. Es ist eine Maßnahme, die Gott nach dem Sündenfall ergriffen hat. Diese Strafe wird hier stark hervorgehoben. Zusammen mit ihrem Ehemann wird die Frau von manch anderer Mühsal betroffen werden. Zum Beispiel, dass sie sterblich ist, wie ihr Mann nach dem Sündenfall. Aber es wird hier die Schwangerschaft hervorgehoben, weil das der besondere Bereich ist, in dem Gott vorher die Frau gesegnet hat. Wenn er zurückgeht in das erste Kapitel der Bibel, es gibt von der Schöpfung her zwei Hauptaufträge. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild und dann mit dem Auftrag, sie sollen die Erde füllen und über sie herrschen. Das heißt, mit dem Füllen der Erde, also dafür, dass sich eine Menschheit ausbreitet, ist vor allem die Frau zuständig. Sie bringt Kinder zur Welt. Und ich sage mal, für die Arbeit in der Welt, das ist dann der Schwerpunkt, dem der Mann sich widmet. Beides wird im Sündenfall aufgegriffen. Die Frau bekommt vor allen Dingen die Sünde in dem Bereich zu spüren, wo es darum geht, Kinder in die Welt zu setzen. Und ich füge jetzt gleich die auch geistliche Dimension hinzu. Die Mühsal der Schwangerschaft sind meines Erachtens nicht nur auf den einen Bereich zu beziehen, dass also Schwangerschaft eine potenzielle Gefahr für Mutter und Kind darstellt. Es geht auch darüber hinaus um die Mühsal, die in dieser Welt damit verbunden sind, Kinder zu erziehen, sodass sie im Glauben aufwachsen und nicht gegen Gott rebellieren. Also das ist insbesondere das Problem gläubiger Eltern. Die machen sich das zu eigen. Gläubige Eltern haben ein großes Anliegen, dass ihre Kinder auch zum rettenden Glauben kommen. Sie setzen da vieles für ein, müssen aber oft genug erleben, dass ihre Kinder nicht ihrem Vorbild folgen werden. Mühsal. Ich komme da später noch drauf zu sprechen. Gericht. Aber was ist, welche Gnade behält Gott bei? In Vers 16. Da ist dann von der Beziehung zwischen der Frau und ihrem Mann die Rede. Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Auch hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich gebe euch die richtige. Also, mit dem Verlangen der Frau gegenüber ihrem Mann ist wahrscheinlich nicht in erster Linie oder vielleicht gar nicht das sexuelle Verlangen gemeint, sondern das Verlangen, über den Mann zu herrschen. Das heißt, die Rollen zu vertauschen, die Gott in der Schöpfungsordnung festgelegt hat. 1. Mose 2, welche Ordnung finden wir dort? Adam ist schon da und Gott schafft die Frau aus dem Mann als Hilfe für ihn. Nicht umgekehrt. So, das Verlangen der Frau ist dann wohl darauf gerichtet, sie möchte gern über ihren Mann herrschen. Und das ist hier, wie man so sagt, prototypisch gesagt. Also Eva steht hier stellvertretend für alle Frauen, die jemals noch geboren werden. Es soll hier nicht gesagt werden, dass das alle Frauen in gleicher Weise trifft. Aber es wird diesen Drang durch die ganze Geschichte hindurch geben. Und wir in der westlichen Welt können da mittlerweile ein Lied von singen. Der ganze Feminismus ist darauf aufgebaut, dass von dieser Ideologie, dass gerade bei uns in der westlichen Welt Frauen durch Männer unterdrückt worden seien. Und jetzt befreien sie sich von dem Patriarchat. Man könnte ein bisschen spöttisch sagen, ja, dann sollten diese Frauen sich mal andere Gegenden angucken. Im Iran oder im Irak. Ne? Also das, was es hier noch gibt an Fürsorge für Frauen, ist noch christlichen Werten zu verdanken. Er aber wird über dich herrschen, ist dann wahrscheinlich als gnädige Antwort Gottes da dahingehend zu verstehen, Gott wird dafür sorgen, dass die Ehe nach dem Sündenfall genug Segen bereithalten wird für Mann und Frau. Durch die Sünde wird es in diesem Bereich viel Leid geben. Es wird zu Ehescheidungen kommen. Aber grundsätzlich bleibt es bei dieser Schöpfungsordnung, der Mann wird seiner Frau genügend Fürsorge erweisen, dass sie Kinder zur Welt bringt, die gemeinsam aufgezogen werden. Die wiederum bringen auch wieder Kinder zur Welt, gründen wieder eine neue Generation, neue Familie. Und das geht dann von Generation zu Generation so weiter. Und das hat sich erfüllt. Ne? Diese allgemeine Gnade Gottes sehen wir vor Augen. Es gibt mittlerweile ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und das ist ein Segen. Lasst euch nicht von irgendeinen Ökoleuten was anderes einreden. Menschen sind grundsätzlich ein Segen für diese Erde. Aber es gibt Menschen, die begehren gegen Gott auf, die lehnen sich gegen seine Herrschaft auf und die haben auf Dauer nichts auf dieser Erde zu suchen. Wenn Gott seine Erde erneuert oder eine neue Erde schafft, dann gibt es nur noch eine neue Menschheit. Also, Gott wird nicht zulassen, dass das zu häufig oder zu gravierend passiert, dass sich die Frau so sehr gegen den Mann auflehnt, dass quasi fast alle Männer aus der Ehe fliehen möchten. Das geschieht zur Genüge, aber Gott sorgt dafür, es gibt genügend Ehen, die bleiben bestehen. Und mit der Menschheit geht es weiter. Ja, natürlich haben wir vom Neuen Testament her noch das eine oder andere dazu zu sagen. Es gibt im Neuen Bund so etwas wie die christliche Ehe. In der christlichen Ehe kommt zum Ausdruck, dass dort ein Geheimnis verborgen ist oder ein Geheimnis sichtbar wird, das Gott schon von Anfang an in der Heilsgeschichte reingelegt hat. Warum überhaupt hat Gott am Anfang die Ehe gestiftet? um ein Sinnbild für seine eigene Beziehung zu seinem Volk zu stiften. Ihr könnt den Epheserbrief, Kapitel 5, dazu mal nachlesen. Das machen wir jetzt heute nicht. Also Paulus vergleicht die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde mit der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Der Ehemann soll sich vor allen Dingen ein Vorbild an Christus nehmen, indem er sich seiner Frau in Liebe zuwendet. Die Ehefrau soll sich ein Vorbild nehmen an der Gemeinde, die sich Christus vertrauensvoll als ihrem Haupt unterordnet. Und sie soll das anwenden auf ihre Beziehung zu ihrem Mann. Sie soll ihn als Haupt anerkennen. Lasst mich nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die geistliche Herausforderung, die schon in 1. Mose 3 meines Erachtens festgelegt ist. Stichwort Mühsal. Die Bibel ist voll von Mühsal und Sorgen, die Eltern im Blick auf ihre Kinder zum Ausdruck bringen. Könnt ihr zum Beispiel das Sprüchebuch nachlesen. Was wird dort als die größte Freude gläubiger Eltern ausgewiesen? Ja, wenn die Kinder auf sie hören und Gott fürchten. Und das Schlimmste sind für sie Kinder, die nicht auf sie hören, die rebellieren und Gott verachten, wenn sie irgendwann erwachsen sind. Diese Mühsal bleibt, insbesondere für christliche Eltern, weil sie haben die Hoffnung, sie haben die gute Hoffnung, dass Gottes Wort an ihren Kindern die Wirkung haben wird, die sie sich erhoffen. Aber es ist schon im 1. Mose 3 von Gott angekündigt. Es gibt eine Zweiteilung unter den Menschen. Es gibt Nachkommen der Frau, es gibt Nachkommen der Schlange. Alle stammen von Adam und Eva ab, aber nicht alle nehmen sich ein Vorbild an dem Glauben von Adam und Eva und von Abel oder Abraham, sondern sie folgen Leuten wie Kain oder Nimrod oder Saul oder Esau. Und diese Zweiteilung wird es geben, solange diese Welt besteht. Es gibt eine interessante Stelle in 1. Timotheus 2, Vers 15. Da spricht Paulus, da greift Paulus meines Erachtens diese Stelle auf, aus 1. Mose 3, Vers 16. 1. Timotheus 2, Vers 15. Also wörtlich heißt es dort, sie soll aber durchs Kindergebären hindurch gerettet werden, die Ehefrau oder die Frau. Durchs Kindergebären hindurch soll sie gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Da ist jetzt nicht vom Glauben der Kinder die Rede, sondern vom Glauben der Mütter. Also Paulus will hier nicht sagen, dass das Mütter verloren gehen, wenn sie eins ihrer Kinder nicht zum rettenden Glauben führen. Paulus greift das hier aber auf. Paulus geht davon aus, ja, das ist eine der großen, schwerwiegenden Aufgaben, die Mütter haben. Kinder in die Welt zu setzen und sie im Glauben zu erziehen. Und dann nicht zu verzweifeln, wenn möglicherweise Kinder einen anderen Weg gehen, wenn sie selber erwachsen sind. Sie selber, die Mütter, werden gerettet durch diese Mühsal hindurch, wenn sie im Glauben bleiben. Der zweite Punkt. Gericht über die Männer und ihre Familien. Sie müssen schwer arbeiten, um sich und ihre Familien zu versorgen, und sie alle zusammen sterben dann einen zeitlichen Tod. 1. Mose 3, die Verse 17 bis 19. Zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wiederkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also hier ist es noch offensichtlicher, ne, dass der Fluch über den Erdboden nicht nur den Mann trifft, sondern auch die Frau. Die Frau wird wie der Mann zurückkehren zum Erdboden. Aber es ist jetzt als Gerichtswort vor allen Dingen an den Mann gerichtet. Und der Grund ist wahrscheinlich folgender. Gott hat vor dem Sündenfall angekündigt, er hat Adam gewarnt, hier steht dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der steht hier, du darfst ihn dir angucken, du darfst an diesem Baum meine Herrlichkeit bewundern, du darfst aber nicht von diesem Baum essen. Das heißt, du darfst es nicht begehren, so sein zu wollen wie ich. An dem Tag, an dem du von diesem Baum isst, musst du sterben. Manche Ausleger haken hier ein und sagen, eigentlich hat der Teufel recht. Adam stirbt gar nicht an dem Tag, wo er von dem Baum gegessen hat. Das hat der Teufel auch so gesagt. Ne? Also, nee, also du wirst nicht sterben, wenn du von dem Baum isst. Und es ist hier wichtig, vom Tod in zweierlei Hinsicht zu sprechen. Was hier schon eingeführt wird, ist die Unterscheidung von zeitlichem Tod und geistlichem Tod. Der geistliche Tod trifft Adam und Eva sofort nach dem Sündfall, am selben Tag. Der zeitliche Tod nicht. Hätte der zeitliche Tod sie schon an dem Tag ereilt, dann wäre es mit der Heilsgeschichte vorbei gewesen. Dann hätte es uns nicht gegeben. Und es ist auch für uns gut, uns das vor Augen zu führen, welche Bedeutung oder wie die Beziehung dieser beiden Arten von Tod ist. Wenn wir als Christen ewiges Leben empfangen durch die Vergebung der Sünden im Glauben an Jesus Christus, nimmt Gott den geistlichen Tod von uns. Er sagt uns zu, er wird uns am Ende unseres Lebens nicht verdammen. Was er uns aber nicht zusagt, ist, dass er die Folgen des zeitlichen Todes von uns nimmt. Was den zeitlichen Tod anbetrifft, und ich sag mal, all die Vorläufer, die es dann gibt, Krankheit, Mühsal, Misserfolg, da stehen die Christen den Nichtchristen eigentlich in nichts nach. Ich gestehe, ich halte nicht so viel von Geschichten, wo ständig betont wird, dass Gott seine Leute, ich sag mal, für das diesseitige Leben in besonderer Weise bewahrt habe, im Gegensatz zu anderen. Mag sein. Ich sehe aber auch andere Stellen in der Heiligen Schrift, wo hervorgehoben wird, dass man gerade als Christen in dieser Welt damit rechnen kann, mehr zu leiden als andere Menschen. Apostelgeschichte 14, Vers 22 spricht Paulus davon, wir seien dazu berufen, wir Christen durch mancherlei Trübsale ins ewige Leben einzugehen. Und die Trübsale, die er da vor Augen hat, sind zu den Nöten, die alle Menschen haben, die Nöte insbesondere, die wir deswegen erleiden, weil wir uns zu Jesus bekennen. Die können wir uns sparen, aber wir nehmen sie bereitwillig auf uns. Vielleicht noch ein Hinweis auf die allgemeine Gnade. Also was hier ja angekündigt wird, ist diese Erde. Der Erdboden wird verflucht und so wie das geschildert wird, Distel und Dornen wird er dir sprossen. Ein Stück weit wendet sich der Erdboden gegen den Menschen. Er gibt nur widerwillig das her, was der Mensch zum Leben braucht. Der Mensch muss mehr Arbeit reinstecken als vor dem Sündenfall, um gerade so zu überleben. Das ist jetzt so in eine Richtung besonders stark hervorgehoben, die Folgen des Sündenfalls. Wenn wir uns jetzt, ich sage mal, wenn wir unser Leben heute im Wohlstand vergleichen mit dem Leben der meisten Menschen in den Jahrhunderten vorher, sind wir im Schlaraffenland. Also man nimmt an, ungefähr, wenn es um Zahlen geht, ne, die meisten Jahrhunderte hindurch haben die Menschen ungefähr 80% ihrer Arbeit dafür aufgewendet, um zu überleben. Heute sagt man ungefähr, in der westlichen Welt sind wir bei 20%. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Das ist ein Zeichen der allgemeinen Gnade Gottes. Das kann auch schnell wieder einen Bach runtergehen. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Das, im Gericht hält Gott Gnade bereit. Und manchmal ist diese allgemeine Gnade ziemlich ausgeprägt, aber wir dürfen uns nichts darauf einbilden. Es können wieder Zeiten kommen, da wird es uns möglicherweise schlechter gehen. Da müssen wir wieder 60% all dessen, was wir verdienen, allein dafür aufwenden, dass wir was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Und dann sollen wir nicht jammern. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Aber hier wieder allgemeine Gnade. Nicht Adam wird verflucht, der Erdboden wird verflucht. Und Adam und auch Eva, die werden nach dem Sündenfall arbeiten. Und dann, so nach 70, 80 Jahren, so das ist dann in der Bibel die normale Lebenszeit eines Menschen, wird der Mensch zum Erdboden zurückkehren. Vers 19. Du kehrst zum Erdboden zurück, von dem du genommen worden bist. Daran führt, bis Jesus wiederkommt, kein Weg dran vorbei. Egal, wie ein Mensch hier gelebt hat, ob im Wohlstand oder eher in Armut, am Ende trifft alle das gleiche Los. Sie sterben und danach kommt das Gericht. Sie werden sich vor Gott verantworten müssen und Gott wird dann darüber entscheiden, ob sie gerettet sind oder verdammt. Welche Lehren können wir aus der Wirklichkeit des zeitlichen Todes ziehen? Gerade wir als Christen können uns durch die Realität des zeitlichen Todes demütigen lassen. Wir können uns durch den zeitlichen Tod darüber belehren lassen, dass wir eigentlich Schlimmeres verdient haben, nämlich den ewigen Tod. Der zeitliche Tod ist eine Demütigung für uns. Gott zeigt uns, dass wir nicht aus eigener Kraft leben, sondern von seiner Güte abhängig sind. Ich habe schöne Beispiele von alten Geschwistern im Glauben vor Augen. Es sind insbesondere zwei alte Brüder, die sind mittlerweile verstorben. Bei denen, ich habe die noch jeden ungefähr so 10 bis 15 Jahre gekannt. Und was für mich sehr ermutigend war bei diesen beiden Brüdern, war, je älter sie wurden, umso demütiger waren sie. Und hatten umso mehr Vorfreude auf das, was nach dem Tod kommt. Ich kann mich erinnern, da war dann die Frau eines dieser beiden Brüder verstorben. Ich sollte die Beerdigungspredigt halten. Und ich kam dann 3 Tage, nachdem die Frau verstorben war, dahin. So ein paar Gespräche, Vorbereitung auf die Bestattung. Und ich war mir nicht unsicher, wie soll ich ihm jetzt begegnen? Also soll ich mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen? Und ich war ziemlich verwundert dann. Also die Frau war noch aufgebahrt im Wohnzimmer. Die lag da schon ein paar Tage. Der Sarg war offen. Man konnte sie sehen. Und er und auch ein anderer Bruder, die standen da am Sarg und waren überhaupt nicht von Trauer erfüllt. Das hing auch damit zusammen. Also er hat seine Frau 2 Jahre gepflegt. Er wusste also, es geht bald zu Ende, und dann stand er da und hat mir bezeugt, wie froh er ist, dass sie jetzt beim Herrn ist. Das war für mich auch eine Lehre. Also das war eine Lehre, wenn ein Christ angesichts des Todes fröhlich ist, da brauche ich ihm gar nicht mein Beileid aussprechen. Dann kann ich mich mitfreuen mit seiner Hoffnung. In seiner Hoffnung. Und das Dritte habe ich schon angesprochen. Wir als Christen sind dazu berufen, das Evangelium aufzubreiten und dafür Leiden in Kauf zu nehmen. Auch möglicherweise materielle Nachteile. Nach dem Sündenfall hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Der zeitliche Tod zeigt die Gefahr eines drohenden, ewigen Todes an. Aber in dieser gefallenen Welt hat Gott sich offenbart und ruft Menschen unter seine gnädige Herrschaft. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Gott wendet sich den Menschen in Gnade zu, sodass es eine Heilsgeschichte gibt und der Mensch Rettung vor dem ewigen Tod finden kann. Die Verse 20 bis 24. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. In diesen Versen werden mehrere Hinweise darauf gegeben, wie Gott im Gericht Gnade bereithält für eine Menschheit, die in Sünde gefallen ist. Und wir können diesen Gnadenerweisen von Vers zu Vers nachgehen. Vers 20. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. In der Regel ist es in der Bibel so, wenn einer dem anderen einen Namen gibt, kommt da so eine gewisse Überordnung zum Ausdruck. Und die Tatsache, dass die Frau sich von ihrem Mann den Namen geben lässt, scheint Ausdruck ehelicher Harmonie zu sein, die zwischen den beiden geherrscht hat. Und dann der Name selber. Eva klingt im Hebräischen an Leben. Also eben Vers 19 war vom Tod die Rede. Und jetzt mitten in dem Fluch, den Gott über den Erdboden ausgesprochen hat, ein Hoffnungsschimmer. Also von Adam und Eva wird eine Menschheit herkommen. Eine ganze Menschheit, die diese Welt bevölkert. Leben. Ja, es gibt dann in dieser Menschheit eine Zweiteilung. Es wird Menschen geben, die werden sich gegen Gott auflehnen und werden am Ende ewiges Verderben finden. Aber es wird Menschen geben, die wie Adam und Eva der Zusage Gottes glauben und darauf hoffen, dass er ihrem Elend ein Ende macht. Und wenn die dann sterben, werden sie ewiges Leben haben. Das scheint mir alles schon hier in diesem Namen, in dieser Namensgebung begründet zu sein. Adam vertraut Gott, dass er ein Gott ist, der durch den Tod hindurch wahres Leben schenken kann. Und dann der nächste Hinweis auf Gottes Gnade im Gericht. Vers 21, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das haben schon Ausleger sehr früh scharf erkannt. Woher kommt denn eigentlich das Fell, das Gott den ersten Menschen zur Verfügung stellt? Ja, offensichtlich hat Gott ein Tier getötet im Garten Eden und hat das Fell dieser oder Tiere, das Fell dieser Tiere dafür verwendet, Adam und Eva zu bekleiden. Vorher war davon die Rede, Adam und Eva haben sich geschämt nach dem Sündenfall, dass sie nackt gewesen sind. Und wenn Gott sie bekleidet, bringt es zum Ausdruck, ich sehe deine Not, ich sehe deine Schuld, ich bedecke sie. Du darfst in meiner Gegenwart leben. Vielleicht als Illustration, da gibt es eine schöne Stelle beim Propheten Sacharja, da ist von dem Oberpriester Joshua die Rede, der war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel Gottes. Und Gott gab denen, die bei ihm standen, den Befehl, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu Joshua sagte er, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Das ist auch ein Bild, das im Neuen Testament aufgegriffen wird. Wir als Christen sind solche, die von Gott Festkleider bekommen haben, mit denen wir uns in seiner Gegenwart aufhalten dürfen. Diese Festkleider symbolisieren die Vergebung der Sünden. Wir brauchen uns vor Gott nicht mehr zu schämen. So, und meines Erachtens gibt es da noch eine dritte Gnade. Ich gestehe, das sehen manche Ausleger anders, die würden sagen, dass Gott den Menschen dann aus dem Garten Eden verbannt, ist vor allem Ausdruck von Gericht. Ja, auch, aber es ist auch Gnade mit drin. Ne, Vers 22, Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Manche Ausleger schließen sich eigentlich der Sichtweise des Teufels an und sagen, Gott gönnt es dem Menschen nicht, dass eine Auflehnung von Erfolg gekrönt wird. Ich sehe das aber so, dass hier Gottes Gnade zum Ausdruck kommt. Wenn Gott die ersten Menschen nach dem Sündenfall zum Baum des Lebens gelassen hätte, dann hätten sie ihren Zustand der Sünde verewigt. Dann hätten sie besiegelt, dass die gesamte Menschheit verloren ist. Und das will Gott auf keinen Fall. Gott hat beschlossen, schon 1. Mose 3, Vers 16, Vers 15, es soll eine Menschheit geben, die von der Frau herkommt, die also im Glauben die Zusagen empfängt, die Gott gibt. Also, wichtig ist jetzt hier theologisch gesehen, Gott hat diesen Baum des Lebens nach dem Sündenfall nicht dazu bestimmt, dem Menschen das wahre Leben zu geben. Vor dem Sündenfall wäre es wohl so gewesen. Man weiß es nicht, ne? Also jedenfalls, dieser Baum des Lebens stand vor dem Sündenfall den Menschen frei. Gott hat die Menschen sogar dazu eingeladen. Dieser Baum stand in der Mitte des Gartens. War prächtiger als alle anderen Bäume, bis auf den Baum der Erkenntnis. Der war wahrscheinlich noch herrlicher. Aber dieser Baum des Lebens symbolisierte das wahre Leben in Abhängigkeit von Gott und seiner Gnade. Und jetzt sagt Gott, nach dem Sündenfall darf der Mensch da nicht ran. Warum nicht? Weil Gott in seiner Weisheit einen anderen Weg der Rettung geplant hat. Und was das für ein Weg der Rettung ist, tja, da brauchen wir nur von 1. Mose 3 weiterlesen in der Bibel. Man nennt das dann unter Theologen Heilsgeschichte. Gott wird dann im Laufe der Geschichte der Menschen sich immer weiter offenbaren. Er wird einen Bund schließen irgendwann mit einem gewissen Abraham. Er wird diesem Abraham zusagen, dass er seine Nachkommen in besonderer Weise segnen wird. Irgendwann wird aus dieser Nachkommenschaft von Abraham ein bestimmter Nachkomme erscheinen. Jesus Christus. von Jesus Christus. Über Jesus Christus bekennen wir, dass er der eine Nachkomme ist, durch den Gott den Kopf der Schlange zertreten hat. Ja, was hat Jesus mit unserem Sündenfall zu tun? Wir hatten vorhin als Schriftlesung diese Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Und das, was Paulus dort im Wesentlichen macht, ist ja Folgendes. Er sagt hier, da ist Adam. Von dem stammen wir alle ab. Er ist, ohne dass wir das wollen, unser Stellvertreter vor Gott. Wenn wir nur mit Adam verbunden sind, durch unsere Abstammung, dann gehen wir am Ende verloren. Aber jetzt gibt es aus dieser Nachkommenschaft, die von Adam herkommt, Jesus Christus. Jesus Christus ist auch sowas wie ein Stellvertreter vor Gott. Die Frage ist, wen vertritt Jesus denn vor Gott? Nicht automatisch alle, die von Adam und Eva abstammen. Jesus vertritt diejenigen, die im Glauben mit ihm vereint sind. Und deswegen ist das der Aufruf, der im Evangelium auch an die Leute ergeht. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gott ruft euch auf. Vertrau dein Leben Jesus Christus an als deinem Retter. Lass ihn dein Stellvertreter vor Gott sein. Lass Jesus dich bekleiden mit der Gerechtigkeit Gottes. Dann wirst du am Ende das ewige Leben erlangen. Das ist der Weg, den Gott festgelegt hat. So kommt ein Mensch am Ende in den Himmel. Na, Jesus hat das selber so gesagt an einer Stelle: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Und Gott hat das von Anfang an unterstrichen, dass er die Menschen, die ersten Menschen, aus dem Garten Eden verbannt hat. Es ist ein klares Zeichen Gottes, der Weg zurück ins Paradies. Der wird hier auf der Erde irgendwie von Gott gebahnt werden, aber wir müssen genau darauf Acht geben, wie Gott das gemacht hat. Wie gesagt, wir sind mittlerweile in der Heilsgeschichte sehr weit vorangeschritten. So mit das einzige Ereignis, was noch aussteht, das ist die Wiederkunft von Jesus mit dem endgültigen Gericht über alle Menschen. Wir blicken aber schon zurück, 2000 Jahre, darauf, dass Jesus Gottes Sohn Mensch geworden ist. Ja, ich wünsche jedem von euch, dass er sich das wirklich zu Herzen nimmt. Dass er, wenn er sich unsicher ist, mit wem er jetzt rechtlich verbunden ist, ob mit Adam oder mit Christus, dass er sich darüber Rechenschaft ablegen mag. Also Gott hat diesen Jesus, der vor 2000 Jahren für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt zu neuem ewigen Leben. Und Jesus alleine, er ist derjenige, der deine Schuld und die Folgen deiner Sünde tragen kann. Amen.